Welcome home. Willkommen daheim. Ich bin überzeugt, dass wenn wir unser volles Potenzial als Christen möchten entfalten und möchten uns gesund entwickeln, dann brauchen wir eine solide geistliche Heimat. Und wir haben im Leitertreff vor ein paar Wochen vor der Sommerferien mit einem Teil der Mitarbeiter uns bereits Gedanken gemacht über die geistliche Heimat. Wie definieren wir geistliche Heimat? Wo erleben wir geistliche Heimat? Und wenn ich das jetzt so in drei, die Worte in so in drei Aspekte würde zusammenfassen, dann würde ich Folgendes formulieren. Wir erleben dort geistliche Heimat, dort, wo wir uns angenommen und geliebt fühlen. Oder der Hintergrund ist von dem, dort, wo ich sein kann, wie ich bin, dort muss ich mich auch nicht verstecken, dort muss ich nichts spielen. Dort ist Kirche nicht irgendein künstlicher Raum, sondern dort kann ich einfach sein, wie ich bin, mit all meinen Ecken und Kanten, mit meinen Schwächen. Dort kann ich einfach Mensch sein. Ganz natürlich. Und dort, wo ich ganz so bin, wie ich eben bin, dort kann Gott auch zu meinem Herzen reden. Durch meine Freunde, die mit mir unterwegs sind. Wo Gott ja braucht, um an mir zu arbeiten, um mich zu verändern. Also dort, wo wir uns angenommen und geliebt fühlen, dort entsteht der Raum, wo wir offen werden für Gottes Wirken. Und dort werden wir auch geistliche Erfahrungen dementsprechend machen. Zweitens, dort, wo wir Teil von einer geistlichen Familie geworden sind, dort erleben wir das geistliche Zuhause. Das kann Hauskreis sein, das kann eine Kleingruppe sein, Dienstgruppe sein, das kann vielleicht auch punktuell an einer Konferenz sein, in einem Lager, in einem Camp. Drittens, wir erleben dort geistliche Heimat, wo wir unsere Fähigkeiten und Begabungen zum Klingen von einem grösseren Auftrag einsetzen können. Ich kann es auch so sagen, zusammengefasst, dort, wo ich authentisch, ehrlich, offen mein Leben kann teilen kann, dort wächst ganz natürlich auch meine geistliche Heimat. Der Paulus sagt, im 1. Korinther, Kapitel 15, sagt er, zuerst ist das natürliche Leben und dann kommt das geistliche Leben. Gott baut auf den ganz natürlichen Lebensstrukturen von deinem Leben das geistliche Leben auf. Auf dem natürlichen Leben, aus dem natürlichen Leben heraus, wächst das geistliche Leben. Und darum ist eben diese Bühne eigentlich ein Wohnzimmer jetzt geworden. Es soll verdeutlichen, da fühle ich mich daheim. Da kann ich sein, wie ich bin. Da kann ich einfach ganz Mensch sein. Da ist mein Zuhause. Amen. Ja, ich weiss, wir sind nicht in der Pfingstkirche, aber so das Amen von euch tut auch mir gut. Amen. Okay. Und weil das geistliche Leben auf dem natürlichen Leben aufbaut, gehen wir heute ganz an den Anfang zurück. Dort, wo auch dein ganz natürlicher Ursprung ist. Dort, wo du daheim bist. Die Frage ist, heute Morgen, die ich möchte mit euch anschauen möchte, ist, wie kann mein Zuhause, meine Familie, dort, wo ich wohne, zu meiner geistlichen Heimat werden? Und der Leitvers kommt aus Josua 24, Vers 15, an dem ich mich orientiere. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, sagte Josua. Und der Begriff Haus oder Haus kann man auch anders übersetzen, sinngemäß mit Hausgemeinschaft oder Familie. Ich aber und meine Hausgemeinschaft, wir wollen dem Herrn dienen. Auch wenn der Josua schon ein Zeitchen her ist, wo er gelebt hat, über 3000 Jahre, so ist es eben trotzdem etwas, wo wir, glaube ich, uns orientieren können. Weil es ist Josuas Geschichte mit Gott, mit dem Gott, der immer noch der gleiche ist, auch heute. Und darum, glaube ich, hat er auch etwas zu sagen oder auch seine Geschichte kann uns inspirieren heute Morgen. Drei Schritte, wie mein Zuhause, meine eigenen vier Wände, wie das Zuhause zu meiner geistlichen Heimat werden kann. Als erstes erobere dein Zuhause, deine Wohnung, dein Zimmer. Josua 1,3. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Für den Josua ist klar gewesen, das ist eine Zusage, ein Versprechen von Gott. Er hat die im Sack. Aber es ist ihm so klar gewesen, dass er ja den Vollzug von der Landeinnahme und von der Eroberung von der Stadt, dass der Vollzug noch muss vonstatten gehen. Und dass das mit Kampf verbunden ist. Und das Gleiche, glaube ich, gilt auch heute noch. Die gleichen Mechanismen laufen auch heute noch ab. Jesus sagt uns über dieser Welt, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist. Und wir leben in einer gefallenen Schöpfung, die pervertiert worden ist. Unser Menschsein ist auf allen Ebenen entstellt worden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, dass sie nicht ganz perfekt sind. Oder je länger dass man lebt, desto mehr wird mir das eigentlich bewusst, dass ich Ecken und Kanten habe und Fehler habe. Vor allem die Heime. Dort wird mir das vor allem bewusst. Im Umgang mit meiner eigenen Frau, im Umgang mit meinem eigenen Kind, wo mir das immer wieder bewusst wird. Aber jetzt gibt es eben noch ein zweites Herrschaftsgebiet. Und das ist das Reich von Gott oder eben das Reich von Jesus. 1. Kolosser, also Kolosser 1. Es gibt nur einen Kolosserbrief. Kolosser 1, Vers 13. Dort heisst, wir sind versetzt worden in das Reich von Jesus. Also wenn du dich entschieden hast für das Leben mit Jesus und deine Entscheidung getroffen hast, ja, ich will mit Jesus leben, dann bist du versetzt worden in sein Reich, in seine Wirklichkeit. Und dir ist alles zugesprochen, wo er uns verspricht, dass wir zum Beispiel jetzt ein Königskind sind, dass wir Eigentum sind von Gott. Und das Königreich, das dringt jetzt in die gefallene Welt hinein, in der wir leben. Und dort, wo eben das Königreich von Gott auf das besetzte Gebiet vom Satan trifft, dort ist klar, dort kommt es zum Kampf, dort kommt es zur Spannung, dort kommt es zum Streit, zur Auseinandersetzung. Und darum ist es wichtig, dass du dein Haus eroberst, dein Zimmer, deine Wohnung, dein Geschäft. Vor längerer Zeit haben wir mal damals mit unserer Kleingruppe an einer jungen Frau geholfen zu zügeln. Und wir sind noch nicht fertig gewesen mit einem Möbel aufschleppen. Schon ist ein Mann da gestanden in ihrem Schlafzimmer und hat da gependelt, um Wasseradern aufzuspüren, damit wir dann wirklich am richtigen Ort ihr Bett zusammensetzen und herstellen. Und ich bin ein bisschen baff gewesen, ich habe dann nichts gesagt. Heute, also da räumt mich immer noch, heute müsste ich unbedingt etwas sagen. Also da könnte ich nicht mehr still bleiben oder irgendeine Frage stellen, was er dann will bezwecken. Und jedenfalls haben wir dann einfach weitergezügelt. Und das ist jetzt schon ein ganzes Weile her. Aber es hat mir irgendetwas aufgezeigt. Die junge Frau hat auf ihre Art ihre Wohnung eingenommen. Wie viel mehr sollen wir als Christenmenschen, die Jesus glauben, unseren Platz einnehmen? Im Namen von Jesus. Schöne ist an dieser ganzen Geschichte, dass die Frau immer noch da im Raum St. Gallen wohnt. Das ist jetzt etwa 15 Jahre her. Und meine Frau sieht sie immer wieder mal per Zufall in der Stadt. Und letztlich hat sie auch getroffen und dann hat sie als erstes das erwähnt, dass wir dort für sie gezögert haben. Also das ist ihr in Erinnerung geblieben. Und es ist so für uns, auch dort, wo wir als Familie umgezogen sind, haben wir immer als erstes unsere Wohnung eingenommen im Gebet. Wir sind in jedes Zimmer hineingegangen und haben Verheißungen von Gott proklamiert, Schutz von Gott ausgesprochen. Wir haben auch Türen und Schwellen gesalbt mit Öl, symbolisch, dass das jetzt das Herrschaftsgebiet ist von Jesus. Und auch dort, wo wir Camps und Lager gemacht haben, wenn irgendwie möglich war im Voraus oder auch bei mir rekognoszieren, sind wir durch die Räume durch und haben die eingenommen im Namen von Jesus. Weil es geht darum, dass wir unseren Raum einnehmen. Josua sagt, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Erobere dein Haus, wie der Josua. Der Name Josua heißt ja auf Griechisch Jesus. Also Gott rettet oder Gott ist heil. Und das heißt ja für uns, dass wir also im Namen von Jesus bereits den Sieg haben. Er ist uns zugesprochen worden. Aber wir sollen ihn noch einnehmen, in Anspruch nehmen. Jesus hat den Sieg schon errungen. Also wenn du dein Haus, dein Zimmer, deine Wohnung, man kann das übertragen auf dein Geschäft, noch nicht eingenommen hast, dann mach das. Mach das nicht alleine. Nimm andere Christen mit. Zum Beispiel deine Kleingruppe. Und nachher könnt ihr anschliessend noch den Grill anschmeißen und dann habt ihr ein schönes Fest. Zweiter Schritt. Mach dein Haus, deine Wohnung, dein Zimmer, dein Geschäft zu einer geistlichen Festung, zu einer geistlichen Burg. Ich weiss, die meisten von euch haben so militärische Ausdrücke nicht so gern. Aber es nützt auch nichts, wenn wir den Kampfplatz, um den da geht, irgendwie unterschätzen. Denn Epheser 6, Vers 12, dort heisst es, denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Wir können uns das nicht leisten, dass wir den geistlichen Kampf, den wir so oft ja nicht sehen, ignorieren tun. Und gerade die Heime, unser Haus, unsere Ehe, unsere Familie, Beziehung zu den Kindern oder Beziehungen, die in einem Haus stattfinden, empfinde ich als sehr, sehr stark umkämpft. Wenn es nicht der umkämpfteste Platz überhaupt ist, wo der Feind uns strittig machen will. Vergleichbar eigentlich mit einem Kriegsplatz auf dieser Welt, wo man ja das Leid, das da ein Krieg hervorbringt, in Wort gar nicht beschreiben kann. Aber das gleiche Leid passiert in unseren Häusern, dort, wo Beziehungen auseinanderbrechen. Dort, wo Menschen sich auseinanderleben und wo man nicht vergeben kann. Wo man nicht mehr in der Liebe einander begegnen kann. Und der Josua hat das auch gemerkt, dass ja das Erobern nur das eine ist. Das Gebiet behalten ist etwas anderes. Darum ist es so wichtig, dass das Gebiet auch behalten ist. Und zwar ist es nicht so, dass wir ständig angegriffen werden und ständig müssen uns verteidigen, oder? Oh, schon wieder ein Angriff, oh, schon wieder ein Angriff. Sondern wir sind ja Königskind. Wir stehen unter dem Schutz vom Höchsten. Wir müssen überhaupt keine Angst haben. Aber das Problem ist, dort, wo ich als Andi Dubach Kompromiss mache, irgendwie lau wird im Glauben, gleichgültig werden, einem Auftrag, wo Jesus mir gegeben hat, dort sind die Einfallstore vom Feind. Es ist eigentlich gleich wie zur Zeit vom Volk Israel, wo die Israeliten die Eroberungszeit hatten und dann schnell selbstzufrieden worden sind. Sie haben schnell sich zurückgelehnt und gesagt, ja, wir haben das Gute. Wir können da Weinberge ernten, die wir nie bestellt haben. Und dann haben sie plötzlich gemerkt, da gibt es schöne, hübsche Frauen. Die haben vielleicht ein bisschen eine andere Hautfarbe. Die sehen ein bisschen anders aus. Und sie haben sich angefangen mit fremden Frauen einzulassen. Und mit dem haben sie auch fremde Götter in ihr Leben, in ihre Häuser reingenommen. Und sie haben Gott, den Gott Jahwe, der sie ja befreit hat, eigentlich aus Ägypten, und der ihnen das Land geschenkt hat, für das sie nicht haben müssen, nie haben müssen den Acker bewirtschaften. Den Gott haben sie einfach nur als Option, oder? Als Option auf die Seite gestellt. Wir haben den auch noch. Im Fall der Fälle, wenn es dann brennt. Oder? Und das Gleiche, die gleichen Mechanismen laufen in unserem Leben doch auch ab. Wie schnell verliert der Glaube in unserem alltäglichen Familienleben die erste Priorität, der oberste Stellenwert, wo eigentlich der Glaube an Jesus gehören. Es dreht sich alles um anderes. Möglichst viel Geld zu verdienen, um Freizeit gut zu gestalten, um das Image aufzubessern, um dort oder da noch etwas zu machen oder gut anzukommen oder Karriere zu planen oder Kinder zu fördern. Das ist alles gut. Es geht um Priorität. Oder dass eigentlich man über den Glauben zuhause nicht redet. Also man redet über Fußball, über den FC St. Gallen zum Beispiel. Oder über die Olympiade. Oder über den Nachbarn. Aber der Glaube bleibt aussen vor. Und dann kommt einem in den Sinn, ja, wir haben ja noch eine Kirche. Ja, super. Die haben ein super Angebot. Affenbande. Wo ist sie? Genau. Wir schicken unsere Kinder in die Affenbande. Dort werden sie sicher gute Sachen bekommen. Wir schicken sie in die Kirche. Wir gehen selber auch. Da gibt es Kids-Treff, da gibt es Panda, da gibt es Käferli, da gibt es Teenie-Treff oder Pre-Teens. Da gibt es ein breites Angebot. Und das ist ja gut. Je älter das deine Kinder werden, desto wichtiger sind die Beziehungen mit Gleichaltrigen. Weil dein Einfluss als Eltern wird immer mehr abnehmen, je älter das deine Kinder werden. Und der Einfluss von der Peer-Group, von der Gleichaltrigen wird zunehmen und wird einen höheren Stellenwert bekommen als deine Meinung als Vater oder Mutter. Und darum ist es so wichtig, dass unsere Familien, dass wir eine erweiterte Familie, in einer erweiterten Familie leben, wo unsere Kinder Beziehungen aufbauen können und ein Netzwerk haben von Freunden, von verbindlichen Beziehungen, wo sie im Glauben wachsen können, im Glauben gefördert werden und eigene Erfahrungen machen können und auch ihren Glauben eigentlich selber ausdrücken können. Oder ihnen gefällt es zum Beispiel, in einem Sofa zu sitzen. Das weiss ich schon lange, weil das ist einfach cool. Sie brauchen ihre eigene Erfahrung, ihren eigenen Raum auch. Aber der Gedanke, ja, die Kirche kann sie dann richten oder tut dann unseren Kindern den Glauben erziehen oder vermitteln, völlig falsch. Die erste Basis ist dein Haus, dein eigenes Heim. Bei uns zum Beispiel ist das Sofa sehr wichtig. Es haben nicht alle Platz, es ist auch besser, wenn nicht alle auf unserem Sofa sitzen, die Heime, weil es gibt ja nur Streit. Es gibt meistens auch so Streit, dann ginkt es und klübt es und so. Das ist einfach normal. Das ist nicht anders, nur weil ich Pfarrer bin, das spielt keine Rolle. Aber das Sofa ist bei uns ganz wichtig. Einfach irgendwie, wir haben auch so ein Bistrotischli und dann kann man da einfach reinkuscheln. Wir brauchen immer Decken, weil wir sonst frieren eigentlich. Wir decken uns zu. Wir hören eine Geschichte oder wir schauen einen Film. Wir reden da miteinander. Wir tun manchmal auch Streit schlichten oder Sachen ansprechen, die uns irgendwie sauer aufstossen. Das ist so ein Ort der Geborgenheit. Und auf unserem Sofa, zuhause, in meiner Stube, hat jedes von unseren drei Kids ihr Leben Jesus anvertraut. Weil das der Ort ist, wo sie geborgen sind. Und das ist der Ort, wo ich mit ihnen über den Glauben geredet habe. Und als ich bei der Noemi, es war gerade etwa 5 Jahre, wo ich gemerkt habe, jetzt ist sie reif, sie möchte ihr Leben Jesus anvertrauen. Jedes von unseren Kindern hat die Heide, Wohnstube, auf dem Sofa, ihr Leben Jesus anvertraut. Und der Sofa ist für mich wichtig. Wie sieht das bei dir die Heide aus? Welchen Stellenwert hat der Glaube bei dir, in deinen eigenen vier Wänden? Gibt es Raum für Gespräche, für Diskussionen, wo man auch miteinander irgendwie fragt, was ist jetzt dran? Was ist der Wille von Gott? Ich empfinde es manchmal sehr anstrengend. Also ich kann sogar so sagen, so weit gehe ich, empfinde manchmal es anstrengender, als das den Glauben da zu leben. Oder gerade arbeiten zu gehen. Der Glaube daheim ist so umkämpft. Auf der anderen Seite erfahre ich aber auch ganz viel Kraft aus meinem eigenen Haus, mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Und das Gefühl, je älter sie werden, desto mehr Kraft kommt auch zurück. Gestern Morgen bin ich noch krank, habe ich im Bett gelegen. Und dann sind meine zwei jüngeren Kinder gekommen, die Eltern waren weg. Und ohne dass ich das irgendwie gefordert hätte, sie haben für mich gebetet und mir die Hände aufgelegt. Und betet, dass ich heute Morgen einen guten Input habe. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Sensationell. Aber manchmal ist es auch wahnsinnig anstrengend. In der Ferien haben wir zum Beispiel in unserer Familienferien in Slowenien haben wir einen Ort so neben dem Häuschen, da gibt es so wie ein Gartenhaus, einfach ohne Wände. Es hat einfach drin einen Tisch und so eine Bank und Stühle, wo man her sitzen kann. Und dort haben wir regelmäßig uns getroffen zum Beten und zum Bibellesen mit den Kindern. Ja, die kommen ja nicht einfach automatisch und sagen, wann können wir endlich Bibel lesen? Sondern die muss man holen gehen und dann hat man auch selber eigene Bedürfnisse und trinkt man einen Kaffee oder irgendetwas und schwätzt man. Und dann will man die Kinder holen, sagen wir lesen Bibel miteinander. Dann muss ein Ehepaar eins sein. Sonst geht das nicht. Und auch so gibt es manchmal noch Kämpfe. Aber wir haben es immer wieder erlebt, dass es immer gute Zeiten sind. Es geht nicht um die Länge, aber es geht manchmal einfach um ein Ritual. Und wir haben dann auch angewöhnt, kurz zu beten. Immer mit den Kindern kurz zu beten, dass sie nicht irgendwie lang vorkommt. Jetzt sind sie eigentlich die länger beten als wir, als Eltern. Inzwischen. Und wir haben auch in dieser Zeit für kranke Leute betet. Also für Leute, die nicht bei uns waren, die wir wissen, die krank sind, wo wir jeden Tag für sie betet haben. Jemand von uns, auch unsere Kinder. Ich glaube, dann kann dein Haus zu einer Festung werden, zu einem Kraftort werden, wenn du das leben kannst. Die erste Adresse, wo Jesus will wohnen, die erste Adresse, wo Jesus will wohnen, ist dein Haus. An der Lehnstrasse 99. An der Fritz-Meyer-Strasse 75. Oder an der Zürcher Strasse 700. Bla bla bla. Dort will Jesus wohnen. Darum pflege und kultiviere dein geistliche Leben zu Hause. Drittens, der dritte Schritt, Wissen sagen mit dem Haus für andere Menschen. Josef sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber. Das deutet darauf hin, dass er sagt, ich aber. Egal, was der Nachbar sagt, egal, was die anderen denken, egal, ob es der Gesellschaft passt oder nicht, ich aber, ich gehe den Weg. Er hat sich entschieden und gesagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wer dem Herrn dient, der dient letztlich den Menschen und wird zum Segen für andere Menschen. Ich habe das in meinem Elternhaus so erlebt, dass meine Eltern einen Bauernhof hatten. Und sie haben immer Platz gehabt für Menschen, die am Rand der Gesellschaft gestanden sind, die niemand mehr Platz gefunden haben. In keinem Therapiehaus mehr Platz gefunden haben. Auf unserem Hof hat es ein Zimmer frei gehabt. Wenn sie das Zimmer frei hat, dann hat die Person kommen können. Und natürlich ist ein Bauernhof geeignet, sei das im Haushalt, sei das auf dem Feld, auf dem Hof, irgendwie mitschaffen. Aber man muss es auch noch machen. Das ist einfach etwas, wo Gott ihnen anvertraut hat, der Bauernhof und die Infrastruktur. Und sie haben sie genutzt. Auch Missionare haben immer Platz gehabt bei uns. Sie können übernachten, sie können essen bei uns. Und bei uns ist so der Esstisch in der Küche, das war eigentlich so der Familientisch, wo wir einander begegnet sind. Und da sind so viele Gespräche gelaufen, die wir als Kind einfach mitgelassen haben. Geschichten von Menschen aus aller Welt, die erzählt haben, wie sie Gott erlebt haben. Und das hat uns als Kind geprägt, das hat unser geistliches Leben kultiviert. Und das hat unseren Sinn geschärft für die geistlichen Prioritäten, was wichtig ist im Reich Gottes. Die Frage für dich, wie kannst du dein Haus zum Segen setzen für andere Menschen? Die Frage ist wortwörtlich zu verstehen. Dein Haus, deine eigenen vier Wände, deine Infrastruktur. Wie kannst du dir Gottes Reich zur Verfügung stellen? Die Frage geht aber auch weiter, wie können wir als Familie, als Ehepaar, als Hausgemeinschaft ein Segen sein für andere? Zum Beispiel in einem Projekt mitschaffen, als Familie. In einem Lager kochen. Oder Adonia macht so Family Musical Tours, wo man als ganze Familie mitgehen kann, wochenlang ein Musical einstudieren und dann auf Tournee gehen. Es gibt Haufen so Möglichkeiten. Oder einen Einsatz machen im Ausland, in den Ferien. Möglichkeiten, wo aber Gott dir aufs Herz legen muss. Wo ich nicht sage, das musst du machen. Aber du kannst Gott fragen, was hast du vor mit meinem Haus, mit meinen Beziehungen, mit meiner Familie? Wo möchtest du uns haben? Wie sollen wir unsere Zeit einsetzen? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich möchte jetzt folgendermaßen weiterfahren, wenn du angesprochen bist. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte neu mein Haus, dass das ein Segen ist für andere Menschen, dann darfst du jetzt aufstehen während dem nächsten Lied. Und die, die sitzen bleiben, die dürfen einfach die segnen, die stehen. Du musst nicht hergehen zu dem, der steht, sondern einfach vom Platz aus schaust um, wer steht, und dann segnest du die Person von weitem. Und segnest ihr Haus. Du darfst einfach aufstehen während dem nächsten Lied. Aber auch die Leute, die sagen da rein, die Botschaft ist eigentlich, die habe ich zu spät gehört. Oder die Thematik, da ist so vieles kaputt gegangen, schon in unserem eigenen Haus, vielleicht Ehe, vielleicht Beziehung zu den Kindern. Und wenn du einen Schmerz spürst, wo du fast zerbrichst, wenn du die Worte hörst, das kann nämlich das auch auslösen, so eine Botschaft, dann steh auch auf, dass Gott dein Haus neu bestellen tut. Dass Gott dich neu beschenken tut mit Beziehungen. Weil er kann wiederherstellen und er kann dir auch neue Beziehungen schenken, wo dein Haus wieder neu reich macht und du nochmal darfst ein Segen sein, in den nächsten Jahren oder in der zweiten oder dritten Lebenshälfte, wo du dir nie hättest vorstellen können. Hebe den Mut, einfach aufzustehen und euch von weitem segnen zu lassen.